Herzlich willkommen zur heutigen Online-Session Börse at Home. Jeden Montag 30 Minuten Kapitalmarkt mit allen Themen, die relevant sind. Ich hole mal kurz Luft. Zollstress, Samstagabenddekrete, Dauerbefeuerung mit Drohung. Also die zweite Amtszeit von Donald Trump hat ja mächtig losgelegt, wie wir eigentlich auch erwartet haben. Mir persönlich hängt es hier. Aber natürlich, wenn man bei meinem Beruf und auch bei der Überlegung, ob ich nicht mich mal von meinen Nasdaq-ETFs trennen sollte, kommt man um das Thema nicht herum. Deswegen freue ich mich sehr, dass Ulrich Kater heute unser Gast ist, Chefökonom der Deka Bank. Und wir wollen einen etwas zurückgelehnteren Blick auf die gesamtökonomische Situation wagen in diesen nächsten 30 Minuten. Sie können wie immer Fragen stellen, einfach in das Fragepanel eingeben. Ich gebe es dann weiter. Herzlich willkommen, Ulrich. Schön, dass du da bist.
Ja, schönen Dank für die Einladung.
Legen wir gleich mal mit dem Hauptthema eigentlich los, das uns momentan alle irgendwie zu beschäftigen muss offensichtlich. Wie haben denn die Finanzmärkte aus deiner Sicht auf die zweite Amtszeit von Donald Trump reagiert?
Ja, eigentlich erwartungstreu, was ja interessant ist, weil Trump ist ja alles andere als Erwartungskonsistenz. Also in seiner Verrücktheit hat er eben allen Maßstäben entsprochen. Das Bemerkenswerte, denke ich, ist, dass große Überraschungen eben nicht dabei waren. Wobei, wenn man über diesen Regierungsstil aus Kapitalmarktsicht spricht, dann muss man mitdenken, dass Schwankungen an den Märkten eben sehr schnell hervorgerufen werden durch Aussagen, die er, wie gesagt, erwartungstreu ja auch schon gebracht hat, bis hin zu dieser Verwendung des Zollinstrumentariums als Drohkulisse und eben den Marktentwicklungen, den Marktvolatilitäten, die wir gehabt haben, ob das die Währungen in Mexiko und Kanada sind oder ob das eben auch die entsprechenden Börsensegmente sind. Wir haben es alle verfolgt, es ist teilweise wieder abgeblasen worden. Jetzt gestern sind neue Themen gekommen, das Thema Stahlzölle, Aluminiumzölle gegenüber alle Länder wird auch die Kanadier und die Mexikaner am meisten treffen, aber auch das, was gegenüber Europa im Raum steht. Also das war allerdings mehr oder weniger ja erwartet worden und insofern eigentlich keine große Überraschung, was uns jetzt langsam hier, wenn wir mit Kollegen oder auch mit anderen Marktteilnehmern diskutieren, jetzt langsam auch wieder zu der Überlegung bringt, ob wir uns nicht mehr oder weniger wieder im Tagesgeschäft zuwenden, wieder auf die makroökonomischen Entwicklungen uns konzentrieren, im Bewusstsein, dass das, was die Regierung auch in den Vereinigten Staaten da bewerkstelligt und bewerkstelligen wird. Ja, wir sind ja immer noch am Anfang. Am Ende wahrscheinlich die großen Makrotrends nicht brechen wird. Wir haben eine dynamische US-Wirtschaft. Dabei bleibt es, zumindest so nach dem, was man jetzt sieht. Wir haben das Thema Inflation, was in den USA ein bisschen prekärer ist als bei uns. Deswegen auch das Auseinanderlaufen der Zinsen, des Zinsabstandes zwischen Amerika und Europa mit Auswirkungen auf den starken US-Dollar.
Ganz kurz eine Bitte. Könntest du ein bisschen näher an dein Mikrofon gehen? Bist
Ja.
sehr leise. Und auch danke an die Teilnehmer, die das alle gemeldet haben.
Das ist eben die Denke, die wir jetzt langsam uns überlegen, wie weit muss man eben noch diese Sonderprojekte, die Trump da aufruft, in Kapitalmarktthemen übersetzen. Wir haben beispielsweise ja auch die innenpolitische Initiative, dass er die Bundesausgaben deutlich runterfährt oder fahren will. Wie deutlich, das muss man eben noch genau sehen. Über die Suspendierung von zigtausenden von Bundesbeamten. Es sind alles extrem dramatische, je nachdem, wie dicht man dran ist, Entwicklungen. Wir, wenn wir uns die Kapitalmärkte anschauen, gucken allerdings natürlich von oben drauf. Und da ist immer die Frage, makroökonomischer Effekt fürs gesamte Land, für diese gesamten riesigen US-Wirtschaftstanker, der nach wie vor die größte Volkswirtschaft der Welt ist. Und wie gesagt, da wird es schwer fallen, selbst der Trump-Regierung die großen Trends zu brechen. Was aber nicht bedeutet, dass er eben in einigen Teilbereichen der Wirtschaft, das heißt an Regionen, das heißt an Branchen, das heißt an einzelnen Werten, einzelnen Unternehmen, natürlich sehr viel anrichten kann. Wenn wir hier an dieser Stelle über Aussichten der Märkte sprechen, dann sind wir natürlich in einer gewissen Flughöhe unterwegs. Natürlich greift er in viele Strukturen massiv ein, das kann man nicht verdenken.
Aber glaubst du jetzt, dass diese Zolldiskussion, ja, die eine Ebene ist ja, ob das real wird, was da an Zollideen über den Teich schwappt. Glaubst du nicht, dass das wirklich Einfluss auch auf die Makrotrends haben könnte, wenn davon was umgesetzt wird? Bisher waren es ja nur Ankündigungen und Drohungen.
Also, das ist jetzt immer noch durchaus der Gegenstand von Einschätzungen. Es gibt ein Lager, die sagen, dass Zölle ein Grundbaustein dieser Wirtschaftspolitik ist von Trump, der Trumponomics, Einnahmen für den Staat generieren und Produktion aus anderen Ländern nach Amerika holen und das Leistungsbilanzdefizit in Amerika beseitigen. Das ist eine Sichtweise. Und dann gibt es allerdings eine Gegensichtweise, die sagt, nee, nee, also mag sein, dass er solche Ziele hat, aber die Zölle sind eigentlich eher ein Instrument, um auf Länder zuzugehen, von denen die Trump-Regierung politisch was möchte. Da geht es bei den Mexikanern und Kolumbianern um das Thema Migration, um das Thema Drogenhandel, auch in Kanada. Von den Europäern möchte er mehr Verteidigungsausgaben. Von den Dänen möchte er Grönland. Also er möchte halt eben bilateral Dinge erleichtern und wendet dann eben die Zollkeule an. Das ist noch nicht entschieden. Es gibt in seiner Regierung ein paar Berater, auch von nicht geringem Gewicht, ökonomische Berater, die tatsächlich Zölle als Wesensmerkmal ansehen, um eben das Leistungsbilanzdefizit beispielsweise in den Griff zu kriegen. Ich glaube daran weniger, weil der Außenhandel in den USA am Ende für die US-Wirtschaft dann zu klein ist, um eben so große Effekte auszuüben. Und gerade beim Thema Leistungsbilanzdefizit, da ist ja allen ökonomisch so ein bisschen Interessierten schon klar, dass die Leistungsbilanz ein Spiegelbild der Kapitalbilanz ist. Und solange Amerika Kapital importiert, netto, das heißt also mehr Geld nach Amerika fließt als raus, ist auf der anderen Seite der Zahlungsbilanz eben das Leistungsbilanzdefizit, das heißt also mehr Güter zu importieren als exportieren, gesetzt. Umgekehrt heißt es auch, wenn es tatsächlich das Interesse der Regierung ist, die Leistungsbilanz auszugleichen, dann muss auch die Kapitalbilanz ausgeglichen werden und dann muss erreicht werden, dass dieser Kapitalzustrom nach Amerika abbricht. Ich würde mir nicht vorstellen wollen, wenn es tatsächlich geeignete Maßnahmen gäbe, das zu tun. Man kann ja auch Kapitalverkehrskontrollen einführen oder sowas. Ich möchte mir nicht vorstellen, was dann an den amerikanischen Börsen los ist, bei den Aktienmärkten und bei den Anleihenmärkten. Ich möchte es gar nicht erleben. Das wäre wirklich ein Komplettumbau der makroökonomischen Bilanzen in der Weltwirtschaft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich das Ziel der US-Regierung ist. Insofern muss man sagen, wer eine Weltwährung hat, wo immer mehr Teilnehmer auf der Welt immer mehr dieser Währung halten möchte, der muss akzeptieren, dass er einen Kredit aus dem Ausland netto eben erhält und das geht mit einer negativen Leistungsbilanz einher. Also da beißen sich eben eine ganze Reihe von Vorstellungen, die er geäußert hat in der Öffentlichkeit. Noch dazu möchte er dann noch einen schwachen Dollar haben, was eben auch dem entgegenspricht. Da ist also einiges verquer und vor dem Hintergrund denken wir hier eher, dass es bei den herrschenden Trends und damit auch der Grundeinschätzung der US-Wirtschaft als attraktive Investitionsregion mit hohem Wachstumspotenzial, selbst bei Neueinschätzung von Migration, weiterhin sogar wachsender Bevölkerung, was unter den Industrieländern einzigartig ist. Also die USA als attraktiver Wirtschafts- und auch Innovationsstandort. Ja, und damit, ich meine, die Börsen bewerten es ja schon die ganzen Jahre über in diesen hohen Kursen, in diesen hohen Kursniveaus. Und wir sind jetzt nicht geneigt, nur weil Trump eben das zweite Mal übernommen haben, zu sagen, dass es das alles nicht gerechtfertigt ist.
Also wenn wir dann die angekündigten und gewünschten Maßnahmen mal als Verhandlungstaktiken beiseite legen und den Makrotrend schauen, dann eins, was du ja gesagt hattest, war die Inflation als Thema in den USA. Und das mit diesen Kapitalimporten das ist ja inflationsstärkend, würde ich jetzt mal sagen, und stärkt auch weiterhin den Dollar, oder?
Naja, es ist einfach ein natürlicher Zustrom von Kapital in die USA, und zwar völlig unabhängig davon, was eigentlich an Regierungsarbeit geleistet wird, schlichtweg einfach aus der Tatsache heraus, dass diese Währung rund um den Planeten verwendbar ist. Und jedes Papier, Währungspapier, jeder Dollar, der in Händen eines Ausländers außerhalb der USA sich aufhält, der führt eben zu einem Kapitalimport in den Vereinigten Staaten, und damit, das zieht eben das Leistungsbilanzdefizit dann
Ja
nach
klar,
sich.
jeder Nasdaq-Sparplan an sich ist ja auch ein Kapitalimport in die
Wenn er
USA.
aus dem Ausland, genau, wenn er aus Europa kommt, ist es der Fall. Gibt natürlich auch umgekehrt, ein paar Amerikaner sparen vielleicht auch in Europa, aber das ist sehr interessant. Das Interesse an Kapitalanlage in Europa und natürlich in Deutschland, bei dem Image, was sich in den letzten ein, zwei, drei Jahren hier ausgebildet hat, ist untertiefst. Das heißt, wenn wir rumschauen, auch anekdotisch nach Positionierungen, aber man kann das auch aus den Positionierungsanalysen am Markt ableiten, ist Europa untergewichtet aus den bekannten Gründen, weil genauso wie Amerika gehypt wird von den Wirtschaftsbedingungen, ist Europa eben am anderen Ende der Skala. Ist sicherlich begründet, können wir auch drüber reden, was hier wirklich dran ist an diesem Standort, Beschwerden. Aber Tatsache ist vor allen Dingen, dass die Untergewichtung da ist. An den Kapitalmärkten denkt man ja dann immer kontraintuitiv. Das heißt also, die Untergewichtung birgt eher Chancen nach. Das heißt also, wenn sich hier Dinge nur ein wenig zum Besseren wenden, sodass Kapitalströme eben hierher gelenkt werden, weil eben die Gewichtung in internationalen Portfolios von europäischen Assets so gering ist, gerade auch von deutschen Assets, dann kann das hier natürlich eine Aufholbewegung induzieren, hervorrufen. Ich meine, wir sehen es, die Bewertungsabschläge in Europa sind ja da, sind auch nicht umsonst da. Man muss nur im Hinterkopf haben, sollten sich Dinge auch mal wirklich verbessern, dann ist da wirklich eine ganze Menge von Potenzial, auch Kurspotenzial. Und das ist beispielsweise der Grund, warum wir jetzt in unseren Allokationen Europa auch nicht vergessen oder nicht auch sagen, dass Europa untergewichtet gehört. Wir vertrauen schon darauf, dass die Dinge sich auch mal wieder verbessern können.
Was wären dann Signale? Also, was würde das andeuten, dass es das da eine Umkehrung gibt? Der steigende DAX kann es ja nicht sein, weil ich meine, wenn wir über eine Unterbewertung Europas sprechen, dann reden wir ja über alles unterhalb von DAX und Eurostoxx 50.
Genau. DAX ist ja ein weltweiter Index. Da sind ja die Magnificent Seven aus Deutschland drin, die vergleichbar mit den US-Werten vielleicht nicht vom Umfang her, aber ja auch Technologieunternehmen sind und Unternehmen, die von der weltweiten Konjunktur profitieren. Im Gegensatz, du hast es gerade gesagt, zum SDAX und auch zum MDAX, wo die Musik ja wesentlich leiser spielt. Was sind Anzeichen? Das ist eine gute Frage, weil hier ist natürlich sehr viel Psychologie mit drin. Also das größte Anzeichen, das wichtigste Anzeichen sind natürlich Wachstumszahlen. Das heißt also die Fähigkeit, auch in Europa Wachstum zu generieren. Aber Psychologie besteht dann auch aus anderen Informationen, Beeinflussungen. Natürlich das Thema Attraktivität des Standorts und das wirklich mit dem Thema Wirtschaftsreformen verbunden. Es gibt gespaltenes Urteil über gerade die deutsche Volkswirtschaft bei internationalen Investoren. Auf der einen Seite ziemlich übertriebenes Deutschland-Bashing, ja, nach dem Motto, es funktioniert ja gar nichts mehr. Bis hin aber auch zu abgewogenen Einschätzungen. Das heißt also natürlich starke Substanz und nach wie vor sehr große Stärken in auch vielen Bereichen, gerade der mittelständischen Wirtschaft in Deutschland, das wird eben alles gesehen. Und wenn man hier tatsächlich vielleicht ja auch wirklich mit der Wechsel in der Bundesregierung eine höhere Priorisierung von Standortthemen, von Verbesserungen des Wirtschaftsstandorts Deutschland vermitteln kann, und zu dieser Vermittlung gehört einiges, da gehört ein glaubwürdiges Programm und eine gute Kommunikation dazu, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das in ein paar Jahren es heißt, guck mal an, Deutschland hat sich wieder berappelt oder in Deutschland passiert was oder da wächst wieder was. Ich kann mir das vorstellen. Allerdings auf dem Weg dahin muss man natürlich wirklich noch einiges sehen. Ich würde es mal so formulieren, das Potenzial ist da.
Das klingt jetzt schon mal positiv. Was haben wir für eine Perspektive für den Euro vor diesem Kontext, also dieser makroökonomischen Entwicklung? Der starke Dollar, was ja eigentlich alles dafür spricht, von dem, was du gesagt hast, zumindest interpretiere ich so, dass das auch weiter so bleiben wird. Ist das für uns eher eine Chance oder ist das ein Problem?
Naja, der Euro ist zu billig, der Euro ist unterbewertet, der US-Dollar ist zu stark. Das ist es ja eben auch ein großer Widerspruch, wenn Trump den Wirtschaftsstandort Amerika wieder groß machen will und noch mehr Investitionen ins Land bekommen möchte, dann ist es natürlich ein starker US-Dollar. Wenn er die US-Wirtschaft unter Dampf setzt und die Inflation nicht richtig runterkommt, dann haben wir auch ein höheres Zinsniveau durch und all das spricht eben dann für den US-Dollar. Da ist natürlich viel drin, also Parität mag sein, aber all diese Erwartungen sind mittlerweile jetzt in Wechselkursen drin. Wir haben ja auch die Aufwertung des US-Dollars jetzt auch nach der Wahl auch nochmal gesehen. Das denke ich, da ist diese Region, wo wir jetzt sind, in der Parität zum Euro, eben das Einpreisen von einer weiteren starken US-Performance. Und auch hier ist es dann so, dass alle anderen positiven Überraschungen aufs Konto des Euro gehen. Das heißt also, der Euro dann eher wieder Aufholpotenzial hat. Der faire Wechselkurs nach Industriemaßstäben und Kaufkraftparitäten und so weiter liegt etwa bei 1,30. Da sieht man das Potenzial, was da ist. Allerdings muss man in Europa auch gerade in den nächsten Jahren ein Auge haben auf die politische Landschaft. Wir haben in den USA eine erratische Wirtschaftspolitik, von der man nicht weiß, was sie auch außenpolitisch dann noch alles auslösen kann. Aber wir haben zumindest ein Ziel, nämlich das Ziel einer starken US-Wirtschaft, einer starken US-Währung. Wir haben in Europa ein ganz anderes Umfeld. Wir haben den Euro als Gemeinschaftswährung und wir müssen in Europa aufpassen, dass wir die europäischen Ziele immer noch gemeinsam verfolgen. Jeder sieht, wie die Dinge in verschiedenen Politikfeldern, Migration ist natürlich jetzt gerade das große Auseinanderdriften. Wir werden größere Belastungen für die Staatshaushalte in den Euro-Ländern in den nächsten Jahren bekommen. Einerseits aus demografischem Druck heraus, andererseits aus dem, was wir ja auch in den letzten Jahren europäisch angestellt haben. Ich denke an den Fonds, den großen Umverteilungsfonds, den Next Generation EU-Fonds, der sicherlich einiges gebracht hat, auch an zählbaren Wachstumserfolgen in Südeuropa insbesondere. aber der Konfliktpotenzial aufgebaut hat für die nächsten Jahre. Er soll ja zurückgezahlt werden ab 2027. Und meines Wissens gibt es da noch überhaupt keine Vorstellung, wie das geschieht. Das heißt, im nächsten Jahr gibt es hierüber auch Auseinandersetzungen. Das ist natürlich kein gutes Bild für den europäischen Wirtschaftsraum. Dieser politische Hintergrund. Der Euro hat in den letzten Jahren, ich würde sagen, nach Corona nochmal profitiert davon, dass es mächtige Signale gab, dass die Euro-Staaten zusammenhalten. Das hat Mario Draghi als EZB-Chef nach der Finanzkrise eingeleitet mit seinem Diktum Whatever it takes. Es gab diesen europäischen Wiederaufbaufonds nach Corona, der von den Kapitalmärkten ebenfalls als fiskalischer Schulterschluss von Europa und damit eine Betonierung und Befestigung des Euro-Fundaments gesehen wurde. Das ist der Stand heute. Aber es zeigen sich eben politische Risse auf verschiedenen Gebieten. Und angesichts der Debatte, die vor uns steht, ist das eine Belastung für den Euro. Das müssen wir im Hinterkopf haben, unabhängig von der wirtschaftlichen Performance.
Noch eine Frage zu den Branchen, also den einzelnen Sektoren, die in diesem Szenario, also dem Szenario mit den Makrotendenzen in den USA und gleich mit uns die Situation des Euro, wo siehst du da besondere Chancen für einzelne Bereiche unserer europäischen Wirtschaft und wo siehst du Nachteile?
Also, wie gesagt, angesichts dessen, was da aus Amerika kommt, kann es natürlich ganz schnell und von heute auf morgen geschehen, dass bestimmte Branchen und auch Regionen eben großer Kursschwankungen unterzogen werden. Wir haben es jetzt gerade gesehen im Falle Mexiko und Kanada und ob man dann unbedingt keine Ahnung, kanadische Logistik, kanadische Eisenbahngesellschaften besitzen muss in so einer Situation, weiß ich nicht. Dessen muss man sich immer bewusst sein. Es ist ganz schwierig, eben jetzt rauszufinden, was sind da tatsächlich längere Tendenzen und was ist eben nur Schaum sozusagen, der von irgendwelchen Kommunikationen aus dem Weißen Haus da aufgewühlt wird und sich dann auch gleich wieder verflüchtigt. Sektoren, die unter den geopolitischen und jetzigen Bedingungen befördert werden, sind aus unserer Sicht hier in Europa vor allen Dingen natürlich Verteidigung. Wir haben Finanzdienstleistungen, wo wir sehr, sehr positiv sind. Wir haben Technologien nach wie vor. Wir haben vor allen Dingen eine Vorstellung, dass ja, Technologie eben schon auch hoch bewertet ist. Aber dass vor allen Dingen die klassischen Sektoren, das ist die alte Industrie, das sind die zyklischen Sektoren, sehr unter die Räder gekommen sind, auch bewertungstechnisch, und dass da eben sehr viel Aufholpotenzial da ist, wenn sich stabilisiert dieser Abwärtserwartung, insbesondere in der Industrieproduktion. Das hat ja mehrere Gründe. Es hat vor allen Dingen eine weltweite Investitionszurückhaltung in den letzten Jahren gegeben. Im Grunde genommen seit der Corona-Zeit. Die Industriegüternachfrage ist relativ gering, müsste viel höher sein, wenn sich eben gerade Investitionsvorhaben, Infrastrukturthemen weiter durchsetzen. Und darunter leiden gerade europäische, insbesondere deutsche Unternehmen schon. Wir haben das Thema neuer Konkurrenz, wir haben die Produktion aus China, diese geopolitischen Einflüsse. Beides zusammen hat gerade eben den klassischen deutschen Standortvorteil und eben die vielen Firmen, die dort arbeiten, auch börsennotiert, runtergeprügelt. Das sehen wir im SDAX, das sehen wir im MDAX. Und wir können uns aber nicht vorstellen, dass diese Situation so weitergeht. Irgendwo haben wir einen Boden erreicht und dann gibt es auch wieder positive Überraschungen, und dann bin ich bei dem Call für eben kleinere Unternehmen, für Unternehmen, die bisher nicht so im Rampenlicht gestanden haben, insbesondere aus dem Industriebereich. Da sehen wir in Europa, auch in Deutschland, eben Chancen.
Das ist ein ganz klares Plädoyer fürs Stockpicking in den deutschen Aktien unterhalb vom DAX, also MDAX, SDAX und so weiter. Es gibt ja auch noch Microcaps. Wir nehmen auch das Thema Stockpicking hier wieder auf die Agenda der nächsten Wochen. Und das andere, die andere, wenn man das nicht möchte, würde ich dann so interpretieren, möglichst breit zu streuen. Also also einfach gar nicht versuchen wollen, das mit einzelnen Branchen, einzelnen Themen, einzelnen Sektoren zu treffen, sondern möglichst breit zu gehen. Ich habe jetzt hier ein paar Fragen, die würde
Ja, lass mich mal eine Bemerkung dazu machen. Das ist ja eine Philosophiefrage. Der private Anleger, die private Anlegerin in Deutschland macht ja eine Aktienanlage zum Vermögensaufbau und das sind Jahre um Jahre, wenn man irgendwann mal dann, keine Ahnung, in Immobilien umwandeln möchte oder eben für die Altersvorsorge plant. Dann sind es Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte um Jahrzehnte. Je früher man anfängt, natürlich umso besser. Und in dieser Investmentphilosophie ist es natürlich eine ganz andere Aufgabe, wenn man das mit breit gestreuten Instrumenten tut, ob es der Fonds ist, der aktive Fonds, der ETF, ob das Indizes sind. Was für den privaten Vermögensaufbau natürlich angeraten ist, als im Gegenteil zu einem ganz aktiven Management, der eben Stockpicking macht, der Zyklen der Branchen bewertet, Branchenrotationen ausnutzt. Man muss sich vor Augen halten, dass so ein Management möglich ist, man vielleicht auch tatsächlich Überrenditen erzielen kann, aber dass es extrem aufwendig ist. Und das ist ja immer die Übereinschätzung von privaten Anlegern, die sie machen, dass sie den Eindruck haben, man könnte die richtigen Entscheidungen zu jeder Zeit auf viele Jahre in die Zukunft treffen, billig kaufen, teuer verkaufen und das unterschätzen, was damit verbunden ist. Also solche Brancheneinschätzungen, wie wir jetzt eben gerade hier unseren aktuellen Stand, den wir hier haben, präsentiert habe. Der ist natürlich in ein paar Monaten wieder vorbei, der hat sich geändert. Und da tatsächlich hinterher zu sein, ich glaube, das unterschätzen eben sehr viele Leute. Wie gesagt, man kann das machen, muss dann aber auch wirklich erhebliche Ressourcen da reinstecken.
Ich gebe dir völlig recht, die Statistik gibt dir auch recht. Es gibt ja auch diesen immer wieder bewiesenen Spruch, die aktivsten Anleger verlieren am meisten oder machen am wenigsten Rendite. Aber ich beobachte auch eine zunehmende Anzahl an Selbstentscheiderinnen und Selbstentscheidern, die da einfach Spaß daran haben. Und wir
Unbedingt.
haben jetzt hier 100 plus Leute in dieser Session. Und ich glaube, von
Ja.
denen ist eine ganze Menge da, die sagt, okay, ich
Unbedingt.
will das etwas aktiver in die Hand nehmen. Und mir geht es ja selber so. Also mich hat letztes Jahr natürlich alles outperformt, was hier an breiten Indizes da war. Aber trotzdem fühlt man es vielleicht auch ein bisschen besser, wenn man ein bisschen mehr Europa im
Unbedingt.
eigenen.
Ist auch kein Werturteil, das eine ist besser, das andere ist nicht so gut.
Ja.
Man muss sich halt nur wissen, worauf man sich einlässt.
Hast du vollkommen recht. Ich habe hier nochmal zwei Fragen, die würde ich gerne aufgreifen. Und zwar eine. Falls du da überhaupt was zu sagen magst, wie schätzt du denn die Erhebung von Zöllen, wenn sie denn kommen sollte für Europa, ein, was die für einen Einfluss auf den DAX haben könnte?
Bei Zöllen immer die Frage Ausmaß und Dauer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es solche Zollinitiativen gibt auf Dauer, die sich tatsächlich auf die großen Werte, die Siemens, dieses DAX, die SAP, dieses Index so desaströs auswirken, dass wir hier Korrekturen wegen der Zölle machen müssen. Meine Interpretation ist, ich neige dem zweiten Lager zu. Ich glaube, Zölle sind für die US-Wirtschaft kein Selbstzweck und vor allen Dingen der Weg in den offenen Zollkrieg. Das bedeutet ja Maßnahmen aus Amerika, Gegenmaßnahmen aus den anderen Ländern, dann nochmal Verschärfung in den USA. Und dann wiederum aufschaukelnde Zollmaßnahmen, die dann wirklich die Weltwirtschaft auseinanderbrechen würden und bei denen wir dann wirklich auch Abstriche an den Bewertungen der Unternehmen generell machen müssten. Das, glaube ich, ist nicht das Szenario oder das ist nicht mein Szenario, mit dem ich rechne. Davor schreckt, glaube ich, der Präsident zurück. Es ist durchaus auch eine durchdachtere Wirtschaftsphilosophie, die er jetzt beim zweiten Term mitbringt. Die Frage ist ja immer, was ist der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten? erste war ja ein bisschen sehr ad hoc und ein bisschen überraschend alles und ein bisschen wenig strukturiert. Ich glaube, man hat jetzt ein paar Vorstellungen, was man machen will oder ein paar gefestigtere Vorstellungen. Und da kann ich mir offen gestanden kein Zollregime vorstellen, wo ich sagen muss, wir müssen die Bewertung im DAX und die Gewinnaussichten für die deutschen Unternehmen herunternehmen. Wir werden einzelne Maßnahmen kriegen, die vielleicht auch einzelne Firmen betreffen. Aber das zeichnet sich jetzt noch nicht ab. Die jetzt hier Stahl- und Aluminium-Themen betreffen vor allen Dingen Kanada und Mexiko. Da ist bei uns ja auch kaum mehr was in den Indizes drin. Ja.
Ich habe mal im Studium gelernt, das ist schon ein paar Jahrzehnte her, dass Zölle grundsätzlich Volkswirtschaften bremsen und die Leute in den Volkswirtschaften ärmer machen. Gilt das heute noch, oder?
Ja, das gilt immer noch. Ist ja auch nachvollziehbar. Eine Welt mit Zollgrenzen führt tendenziell dazu, dass die Produktion sich wieder gleichmäßiger über die Welt verteilt. Das ist ja genau das, was Trump ja auch möchte. Er möchte sich ja irgendwann in ein paar Jahren vor große Industriefabriken stellen und nach hinten zeigen und muss sagen, alles das ist mein Werk. Ich habe den amerikanischen Arbeiter wieder die Fabriken zurückgebracht. Ich knüpfe wieder an die großartigen Traditionen des US-amerikanischen Industriearbeiters. Das ist ja das, was er will. Aber volkswirtschaftlich bzw. weltwirtschaftlich bedeutet es ja, dass wir die Produktion in einzelnen Branchen ja wieder aufspalten in viele kleine Produktionseinheiten. Und die Größenvorteile, die man gerade bei der grenzüberschreitenden Produktion eben machen konnte, das ist ja die Story der Globalisierung und damit eben die Kostenreduzierung und damit eben dieses unglaubliche Angebot an Industriegütern zu Preisen, die niemals eine Generation auf dieser Welt eben erleben durfte, auch in einer Vielfalt, die noch nie da gewesen ist. Das ist ja das materielle Ergebnis dieser Globalisierung, die jetzt so viel kritisiert wird. Natürlich hat sie auch Nebenwirkungen, aber rein materiell war sie schon ein Geschäftsmodell für die ganze Weltwirtschaft, wo man sagen würde, kommt am meisten raus da hinten. Das wird jetzt eben tendenziell, da müssen wir eben sehen, wie stark diese Auflösungstendenzen sind, aber es wird eben tendenziell aufgebrochen und damit ist es so, dass die Produktion teurer wird. Bei den ersten Zöllen, die Trump in seiner ersten Amtszeit erhoben hat, gibt es ja Wirkungsanalysen mittlerweile und das Ergebnis ist durchaus ein bisschen überraschend. Die größten Belastungen durch die Zölle in der ersten Amtszeit sind nicht durch den amerikanischen Konsumenten getragen worden, sondern durch die amerikanischen importierenden Firmen in ihren Margen. Sie waren nicht in der Lage, diese Zölle eben an die Konsumenten in den USA vollständig weiterzugeben, weil sie Angst hatten, dass ihnen dann die Marktanteile zusammenbrechen. Sie konnten aber auch nicht bei den Lieferanten in Europa, in Asien oder sonst wo Preiszugeständnisse durchsetzen, was ja auch eine Möglichkeit wäre, dem Zoll auszuweichen. Beides war nicht möglich und deswegen ging es sehr stark in die Marge rein. Ich glaube, dass das bei jetzigen Zöllen nicht mehr so wäre, sondern dass die Konsumenten in den USA mehr abkriegen würden. Das liegt einfach an der Corona-Erfahrung. Die erste Amtszeit von Trump war noch vor Corona und in der Zeit hatten die Unternehmen das Wort Preiserhöhung aus ihrem Wortschatz schlichtweg gestrichen, weil es 10 Jahre lang überhaupt nicht möglich war, wegen des intensiven globalen Wettbewerbs Preise zu erhöhen. Das ist eben mit Corona dann anders geworden, mit der großen Inflationswelle. Das hat eben auch mit psychologischen Themen zu tun, dass man jetzt eben auch die Preiserhöhung wieder als Instrument im Unternehmen tatsächlich verwendet. Deswegen glaube ich, jetzige Zölle würden tatsächlich sich auch deutlicher eben in den US-Preisen widerspiegeln. Und da haben wir dann eben diejenigen, die es auch mit bezahlen müssen, ganz klar auch die zum großen Teil, zum überwiegenden Teil sogar die Wirtschaftsteilnehmer in dem Land, wo die Zölle erhoben werden. Das ist nämlich die USA.
Danke dafür. Das war jetzt ein großer Bogen von den Zöllen wieder zurück zu den Zöllen, obwohl das ja eigentlich ein sehr leidiges Thema ist. Ich gucke mal nach, ob da noch ein paar Fragen sind. Das meiste ist schon angesprochen worden. Ah, vielleicht was Schönes oder nicht schön, aber was zum Schluss, das kam ganz am Anfang. Warum bewerten wir eigentlich die Maßnahmen von Trump ausschließlich negativ?
Das Tun wir nicht. Wir nehmen es, wie es kommt. Und wenn ich sage, wir sollten uns mehr wieder auf die makroökonomischen Trends konzentrieren, dann schwingt damit, dass meiner Ansicht nach das Programm, was er wirtschaftspolitisch umsetzt, diese Trends wahrscheinlich nicht brechen wird. Klar, wir müssen auch sehen, was kommt beim Thema Migration, was kommt beim Thema Steuern. Wie gesagt, ich glaube aber nicht, dass die großen Themen eben sein werden, dass die Welt hinterher ganz anders ist als vorher. Und es ist auch überhaupt nicht so, dass mit der wirtschaftlichen Brille, dass Trump negativ gesehen wird. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine Frage des Resonanzraums. Das heißt, dass wir hierzulande in Europa, in Deutschland, ihn immer betrachten durch eine innenpolitische oder sonstige politische Brille, geopolitische Brille oder was auch immer, dass die Wirtschaft und auch die Finanzmärkte als Bewertung dieser Wirtschaftsvorgänge, dass die einer zweiten Amtszeit von Trump sehr positiv gegenüber sehen. Das hat man an der Reaktion der Aktienmärkte gesehen und die ist ja immer noch vorhanden. Die Rentenmärkte waren nicht ganz so euphorisch, ja, weil sie stärker in Anspruch genommen werden könnten durch seine Finanzpolitik in den nächsten Jahren. Aber auch hier ist von Panik oder von Ablehnung überhaupt keine Spur. Nein, dass Trump für den Wirtschaftsstandort USA positiv gesehen wird, das ist mehr oder weniger die ganze Zeit so gewesen. Die Handelspartner wissen auch, worauf sie sich einlassen. Und auch da, glaube ich, wird es einen Interessensausgleich geben, der am Ende nicht dramatische Änderungen auch in der Weltwirtschaft hervorruft. Ich denke, das mit dem Positiv und Negativ bewerten, das geht dann sehr stark eben in die anderen Politikfelder rein, außerhalb der Wirtschaft. Da ist die Frage, was macht er mit der Innenpolitik? Wie will er das Klima ändern im Land? Und da haben wir sehr, sehr unterschiedliche Ansichten, ja auch bei uns hier zu Hause. Und dementsprechend schwankt, glaube ich, die Bewertung von Donald Trump auch hier immer mehr zwischen krass positiv und krass negativ.
Danke, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für deine Einschätzung und für deine Zeit.
Sehr
Und
gerne, vielen Dank für die Einladung.
ich hoffe, wir treffen uns hier wieder. Und ich wünsche allen, die dabei waren, alles Gute für die nächsten Wochen. Und vor allen Dingen entspannt zurücklehnen, eher auf die Makroökonomie gucken ist ein gutes, würde ich sagen, ein gutes Motto.